ARD.
Also der Ausblick ist ja auch das Ganze nicht nur jetzt am Beispiel der Lampe, das ist eben da ein Demonstrator, um das Ganze veranschaulichen zu können, sondern auch beispielsweise in Kleidung oder medizinische Anwendungen überführen zu können, beispielsweise für Reha-Anwendungen, Dehnungssegmente, Dehnungsmessschreifen direkt in die Kleidung integrieren zu können, um dann monitoren zu können, wie die Beweglichkeit von den Patienten beispielsweise am Anfang des Rehabilitationsprozesses aussieht und wie sich das Ganze mit der Zeit entwickelt und auch über Jahre des Trainings dann, dass man da harte Kennwerte dann noch ableiten kann, das wirklich messen kann, wie sich das verbessert.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener. Stellen Sie sich vor, Oberflächen fühlen mit und reagieren intuitiv auf Berührung. Keine Schalter, keine Knöpfe, keine sichtbare Technik. Genau daran arbeitet das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, kurz IZM, im Projekt Soft Interfaces. Gemeinsam mit dem WIND Design Lab und gefördert vom Fraunhofer-Netzwerk Wissenschaft, Kunst und Design sollen dabei Materialien entstehen, die Funktion und Ästhetik verschmelzen lassen. Über die Vision dahinter, die Technologie im Detail und die Frage, wie sich unsere Interaktion mit Technik dadurch verändern könnte, kann ich jetzt sprechen mit Lukas Werft, dem Leiter des Projekts am Fraunhofer IZM. Hallo Herr Werft, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Herr Werft, Soft Interfaces, es geht bei Ihrem Projekt also um weiche Oberflächen?
Ja, genau. Also wir beschäftigen uns damit, wie man reaktive Textilien und sogenannte Soft Interfaces grundlegend einsetzen kann, um unser Verständnis von der Nutzung von Technik auf andere Formen der Bedienung umsetzen zu können. Also statt starre Knöpfe oder Displays zu nutzen, um darauf rumzudrücken, werden Oberflächen selbst berührungssensitiv, flexibel und fühlend. Der technologische Schwerpunkt unseres Projektes liegt dabei darauf, auch die Herstellungsverfahren selbst erst einmal zu entwickeln, die solche weichen, dehnbaren Schnittstellen überhaupt möglich machen. Kern unserer Arbeit ist eine druckbare Flüssigmetalltinte auf Basis von Gallenstan, die in eine hochdehnbare, elastische Polymermatrix eingebettet wird. Und das Ergebnis sind elektrisch leitfähige, dehnbare Bereiche und Bahnen, die physikalisch nicht brechen und gleichzeitig als Sensormaterial fungieren können. Als Hauptdemonstrator haben wir uns hier in diesem Projekt für eine textile Leuchte entschieden.
Soft Interfaces. Es ist genau das, was es heißt. Soft Interface, also eine weiche Oberfläche. Was ist das genau? Also ein Stoff, ein Textil?
Also hier beispielsweise eben eine textile Oberfläche, die aber direkt mit Sensorik verknüpft ist, also dass man mit Berührung auf dieser Oberfläche dann Effekt auslösen kann, in diesem Fall beispielsweise bei der Leuchte, dann die Leuchte einschalten kann, ausschalten kann, Farbintensität einstellen oder auch die Farbtemperatur steuern kann.
In der Projektbeschreibung heißt es noch, Sie wollen eben textile Schnittstellen neu denken. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee? Gab es einen konkreten Anlass dafür?
Also allgemein beschäftigen wir uns in meiner Arbeitsgruppe ja seit mittlerweile 30 Jahren in der Entwicklung von flexibler und dehnbarer Elektronik und auch der Textilintegration. Hier hat sich gezeigt, dass schon die bestehenden Technologien da schnell an ihre Grenzen gelangen. Wenn man herkömmliche Kabel beispielsweise mitverwebt in Gestricke, dann sind diese entweder nicht sehr angenehm zu bedienen und zu berühren oder versagen vorzeitig. Also wenn man normales Kupferkabel mit einbringt, hat man diesen schönen bekannten Büroklammer-Effekt. Dann biegt man das Ganze 20 Mal, 100 Mal hin und her, aber irgendwann bricht dann der Leiter auch. Und deswegen sind wir auf der Suche nach alternativen Konzepten. Und da haben wir uns eben dieses Flüssigmetall als Material auserkoren, um dort mit Versuche durchzuführen. Und das Ganze eben sowohl als elektrische Leitung für Daten- und Stromübertragung zu nutzen, als auch dann bei der Entwicklung gesehen, dass sich der elektrische Widerstand auch bei Berührung, wenn man das Ganze möchte, verändert von dieser Leiterbahn. Und so kann man das Ganze auch direkt als Drucksensorik oder Dehnsensorik nutzen und eben nahtlos in die Oberfläche integrieren.
Wir schauen uns gleich noch an, wie das genau funktioniert. Mich interessiert eigentlich noch, warum will man denn einen Stoff haben, der sowas kann? Was ist es, was daran so reizt? Oder ein weiches Textil?
Also der Ausblick ist ja auch das Ganze nicht nur jetzt am Beispiel der Lampe, das ist eben ein Demonstrator, um das Ganze veranschaulichen zu können, nutzen zu können, sondern auch beispielsweise in Kleidung oder medizinische Anwendungen überführen zu können, beispielsweise für Reha-Anwendungen, Dehnungssegmente, Dehnungsmessschreifen direkt in die Kleidung integrieren zu können, um dann monitoren zu können, wie die Beweglichkeit von den Patienten beispielsweise am Anfang des Rehabilitationsprozesses aussieht und wie sich das Ganze mit der Zeit entwickelt und auch über Jahre des Trainings dann, dass man da harte Kennwerte dann noch ableiten kann, das wirklich messen kann, wie sich das verbessert.
Also kann man schon sagen, man möchte einfach Elektronik an den Körper bringen.
Genau.
Das ist der Punkt. Als Prototyp haben Sie eine Lampe entwickelt. Sie haben sie schon erwähnt, damit wir uns das besser vorstellen können. Wie sieht die Lampe genau aus und wie bediene ich die Lampe?
Also aufgebaut ist sie erstmal mit einem Textil-Lampenschirm. Dieser hat einen Durchmesser von ungefähr 45 cm. Auf der Sichtseite sieht man nur das Textil. Auf der Unterseite ist dann die Sensorik aufgebracht. Im mittleren Bereich gibt es ein Segment, was als Dehnungssensor dient. Wenn dieses berührt wird, durch eine einsekündige Haltezeit, wird die Lampe dann eingeschalten. Dieser Schirm ist über zwei Aluminiumrahmen mit einem Standfuß verbunden, in dem dann die Elektronik und die Steuereinheit sowie die LED und die Lampe selbst integriert sind. Wie gesagt, durch das Drücken in dem mittleren Segment kann man dann die Lampe einschalten und die Helligkeit hoch und runter dimmen. Und im äußeren Bereich sind dann sechs weitere Segmente kreisförmig um dieses mittlere Segment angeordnet, über die dann die Farbtemperatur von kaltweiß zu warmweiß harmonisch und stufenlos sich einstellen lässt.
Ich habe eine Beschreibung gelesen, beziehungsweise ich habe die Lampe mir natürlich auch angeguckt. Stoffschirm, straff gespannt eben über diesen Rahmen und lässt sich wie von Zauberhand bedienen, hieß es da. Eben kein Trick, sondern Hightech. Sie haben jetzt schon das Flüssigmetall erwähnt, das eben in die Textilien eingearbeitet ist. Galestan haben Sie gesagt, was ist das für Metall?
Das ist eine eutektische Legierung, Skallium, Indium und Zinn. Also eutektisch ist der Fachbegriff für aus dem Dreistoffsystem der Zusammensetzung mit dem niedrigsten Schmelzpunkt. In dem Fall von minus 19 Grad Celsius, dementsprechend bei Raumtemperatur flüssig. Daher kommt der Name Flüssigmetall auch. Und das zeichnet sich ansonsten durch eine gute elektrische Leitfähigkeit und Ungiftigkeit und Umweltverträglichkeit aus, was natürlich in diesem Bereich auch sehr wichtig ist. Herausforderungen bei dem Material sind die sehr hohe Oberflächenspannung. Also kann man sich vorstellen, hat die 10-fache Oberflächenspannung von Wasser. Und wenn ich jetzt versuche, mit Wasser eine Linie oder eine Struktur auf einer Kunststoffoberfläche zu ziehen, bleibt mir diese Struktur gar nicht lange erhalten, sondern zieht sich schnell zu einzelnen Kügelchen zusammen und man hat nachher nur unabhängig voneinander vorliegende Material.
Das ist bei dem Galestan so. Also ich denke da gleich an Quecksilber, das ist natürlich giftig, aber hat das eine ähnliche Oberflächenspannung? Weil das zieht sich ja auch in Kügelchen zusammen. Ja,
also das Galestan hat auch nochmal eine doppelte Oberflächenspannung von Quecksilber, aber ansonsten kann man sich das schon so vorstellen, weil das Galestan wurde in den 90er Jahren einmal als ungiftiger Ersatz für Quecksilber in Fieberthermometern entwickelt, hat eben nicht ganz so niedrigen Schmelzpunkt, der liegt bei Quecksilber bei minus 42 Grad, aber die Anwendungsszenarien, die wir uns vorstellen, sind mit den minus 19 Grad doch sehr gut abgedeckt.
Und wie wird dieses Metall jetzt genau in die Textilien eingearbeitet? Sie haben schon gesagt, das wird ummantelt. Und dann, also wie muss ich mir das vorstellen?
Also zunächst nutzen wir dieses Galestan, geben dem Ganzen noch Zusatzstoffe hinzu, also Polymer und Lösungsmittel plus Additive, um die Beletzbarkeit zu verbessern und das Ganze überhaupt druckfähig zu machen. Wir nutzen dann als Druckprozess einen Dispenser. Also das kann man sich vorstellen wie ein 2D-Drucker, in dem dann eine Kartusche genutzt wird, wo das Material eingebracht wird. Von der Rückseite wird dann Druckluft aufgebracht auf diese Kartusche und auf der Vorderseite ist eine Dosiernadel vorgesehen mit einem definierten Innendurchmesser dieser Nadel. Und dann wird die Kartusche in XY-Richtung maschinell verfahren über eine Oberfläche, auf die man das Ganze draufdrucken möchte. Und man ist dementsprechend sehr frei in der Formgebung. Und dann durch Einstellen der Druckparameter wie Druckluft, Stärke oder Geschwindigkeit beim Dosieren, Nadelinnendurchmesser und noch weitere, kann dann auch die Geometrie der Leiterbahn im Sinne von Leiterbahnbreite und Höhe eingestellt werden. Also da konnten wir zeigen, dass wir hier im Bereich von 100 bis 800 Mikrometer Bahnbreite und 25 bis 125 Mikrometer Höhe arbeiten können, so als Referenz. Das menschliche Haar ist ja immer so der Klassiker da. 100 Mikrometer Durchmesser hat das ungefähr und in dem Bereich können wir uns auch bewegen mit der Struktur.
Das ummantelte Flüssigmetall ist dann so dünn. Also kann ich das dann überhaupt sehen? Ja, das Haar sehe ich ja auch.
Genau, aber man kann es noch sehen. Also wir haben uns jetzt hier auch bewusst dafür entschieden, dass man es deutlich sehen kann, eher für die breiteren Strukturen von 700 Mikrometern, dass man auch deutlich die Leiterbahn sehen kann. Aber es hat Potenzial, auch miniaturisiert zu werden und kleiner gemacht zu werden. Auf dieser Fläche von dem Lampenschirm hatten wir ja keine Platzprobleme. Aber das ist natürlich das Ziel, auch das Ganze zu verkleinern.
Und fühlen, ich fühle es nicht unbedingt.
Nein, also die Leiterbahn an sich nicht. Also die wird dann auch erstmal auf ein Substrat, nennen wir das dann, aufgebracht, also auf eine Folie aus thermoplastischem Polyurethan, also sehr hoch dehnbar und auch leicht dehnbar. Dann nach dem Druckprozess wird das Ganze auch noch mit einer zweiten Lage aus dem Polymer laminiert, um das Ganze zu verkapseln. In dem Aufbau sind dann noch Kontaktbereiche vorgesehen aus konventionellem Kupfer, um das Ganze an konventionelle Elektronik anschließen zu können. Im nächsten Schritt wird der Aufbau dann mit Hilfe von einem CO2-Laser in seine endgültige Struktur gebracht und die Bereiche, die keine Funktion haben, dann wieder entfernt. Und dann ist das Flüssigmetall erstmal selbst in dem TPU verkapselt. Und das kann dann noch optional im nächsten Schritt auf ein Textil auflaminiert werden, um dann die Haptik und die Optik entsprechend zu verbessern.
Und wenn es auflaminiert ist, fühlt sich der Stoff trotzdem noch weich und wie ein Stoff an.
Genau.
Das klingt sehr schön. Dieses Flüssigmetall, Sie sagten eben, es leitet ja logischerweise die Elektronik und Wärme.
Also es hat auch eine gute Wärmeleitfähigkeit, aber in dem Fall machen wir uns das nicht zunutze, sondern einfach den elektrischen Strom. Der elektrische Widerstand von dem Leiter wird dann definiert einmal über die spezifische elektrische Leitfähigkeit von dem Flüssigmetall selbst, einer Werkstoffkonstanten, und außerdem noch über die Leiterbahnlänge und den Leiterbahnquerschnitt. Und dieser wird eben bei Berührung beeinflusst. Also wenn ich drauf drücke oder dran ziehe, wird die Leiterbahn länger und dünner und dadurch ändert sich der Widerstand und das Ganze kann gemessen werden und dann auch eben im Falle der Lampe umgesetzt werden in die Lichtsteuerung.
Es ist also dieses Metall, was dieses Textil smart macht. Da wären wir vielleicht bei diesem Termini. An smarten Textilien wird seit Jahren geforscht. Machen wir mal kurz noch da einen Exkurs hin. Was muss ich mir darunter alles vorstellen? Was fällt denn alles darunter? Textilien, die elektronische Komponenten haben.
Ja, genau. Also man unterscheidet erst einmal zwischen Smart Textiles und E-Textiles. Smart Textiles, das können auch also andere intelligente Materialien sein, die sich zum Beispiel bei Wärmeanwendungen zusammenziehen oder ausdehnen können, werden in Thrombosestrümpfen zum Beispiel verwendet. Da, um das Ganze dann leichter anziehen zu können, zieht man sich einen etwas loseren Strumpf an, gibt dann etwas Kühlung drauf, dann zieht sich das Ganze zusammen, komprimiert. Wenn man es wieder ausziehen möchte, dann kann man es wieder aufwärmen, entlastet sich und man kann das wieder entspannt ausziehen. Ist in dem Fall aber kein E-Textile, aber auch schon zu den Smart Textiles gezählt. Und alles, was dann Elektronik mit sich bringt, das fällt dann eben in den Bereich E-Textiles. Auch eng verwandt noch mit den Wearables. Das sind ja eher allgemein ertragbare Systeme. Im weiteren Sinne kann man auch schon das Smartphone dazu zählen, aber spätestens intelligente Brillen oder Smartwatches fallen dann in dem Bereich. Und E-Textiles dann eben, was auch heutzutage am ehesten noch in den Markt Einklang gefunden hat, sind dann Bereiche, wo Sportshirts mit Elektronik ausgestattet werden, beispielsweise für EKG-Messungen, für die Überprüfung der Herzfunktion oder EMG-Messungen, um Muskelpartien messen zu können, Heizshirts.
Das sieht man ja gerne mal im Profifußball, diese Herzmessungen, EKG-Messungen. Ich hoffe, ich liege da jetzt richtig. Ich weiß, dass die sehr tuchten Fußballclubs, die leisten sich das. Ist das auch genau so ein Grund, warum das vielleicht jetzt in den Massenmarkt noch nicht den Weg gefunden hat, dass das so teuer ist bisher?
Ja, eine Sache ist natürlich die Entwicklungskosten, die da mit reinspielen. Also es sind momentan eher Nischen, die mit den Produkten abgedeckt werden. Also genau diese Sportbekleidung, aber auch in der Medizintechnik oder in Schutzbekleidung findet es Einklang. Und da ist ja eines unserer Ziele, das Ganze auch massentauglich zu gestalten, also kosteneffiziente Produktionsprozesse zu entwickeln und um das Ganze dann auch in die große Marktreife zu überführen.
Wie machen Sie das? Ist das Galestan dann so preiswert oder ist die ganze Herstellung preiswert oder wie funktioniert das?
Also bei den Prototypenentwicklungen, die wir gerade betreiben, natürlich noch nicht. Also auch dieser Dispensprozess ist eben zum Prototypen sehr gut geeignet, weil man auch schnell verschiedene Designaspekte berücksichtigen kann und schnell neue Aufbauten aufbauen kann. Aber massentauglich ist dieser Prozess nachher nicht. Kann man vielleicht auch als kleinen Exkurs vergleichen mit dem 3D-Druck, um schnell die richtige Form zu finden. Ist das wunderbar, um nachher in den Massenmarkt einsteigen zu können, werden ja dann doch eher Spritzgusstechniken verwendet, um dann auch hohe Stückzahlen kosteneffizient produzieren zu können. Jetzt in dem Fall von dem Flüssigmetall ist der nächste Schritt, dass wir in den Siebdruck das Ganze überführen. Das ist dann auch ein massentauglicher Prozess. Das ist der eine Ansatz, dass wir dort hingehen in diese Richtung. Und der andere Ansatz, wir arbeiten schon mit umweltverträglichen Materialien. Auch alle Zusätze, die wir einsetzen, sind umwelttechnisch unbedenklich. Dennoch arbeiten wir aktuell noch mit lösungsmittelbasierten Systemen. Und da werden wir auch in den nächsten Monaten und Jahren uns damit beschäftigen, wie wir das beispielsweise wasserbasiert aufbauen können. Also dass man nur noch das Flüssigmetall, Wasser und einen Emulgator einsetzen muss, um dann von lösungsmittelbasierten Systemen Abstand zu nehmen.
Dann wären wir schon bei der Nachhaltigkeit. Meine Frage ist noch, was Massentauglichkeit angeht, wenn Sie jetzt von Textilien reden, das ist dann waschbar?
Ja, also das wird untersucht und dann dementsprechend natürlich auch optimiert. Also da ist eher die Schnittstelle, die Ankontaktierung wieder zur herkömmlichen Elektronik, die Schwachstelle, dass wir dann eben beispielsweise diese Kupferkontakte mit einbringen müssen und dass die dann auch mechanisch und chemisch so stabil gestaltet werden, dass sie dann beim Waschen entsprechend diese Belastung auch aushalten können. Aber das ist ein Gegenstand, den wir mit betrachten.
Mhm. Ja. Oberflächen, die fühlen und intuitiv auf Berührung reagieren. Keine Schalter, keine Knöpfe, keine sichtbare Technik. Welche Möglichkeiten eröffnet das und wie verändert sich dadurch unsere Interaktion mit Technik? Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist der Werkstoffwissenschaftler Lukas Werft vom Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Er leitet dort das Projekt Soft Interfaces. Herr Werft, Sie sagen, Technik soll unsichtbar werden. Warum ist denn das so wichtig?
Also unsichtbar ist sie ja auch im heutigen Zeitraum schon oft an vielen Stellen. Aber dass wir eher so ein bisschen davon wegkommen, immer alles über harte Schalter und Knöpfe zu betätigen, wie Sie das ja schon gerade gesagt haben. Und viele Anwendungen werden ja heutzutage dann mit dem Smartphone gekoppelt. Und dann ist man immer wieder am Wischen über sein Display und dort an Einstellungen vornehmen. Und da ist unser Ansatz, dass man diese textilen Oberflächen, die uns ja alltäglich im Alltag begegnen, dass wir diese auch nutzbar machen. Also beispielsweise ist das Ganze auch denkbar, im Automotive-Bereich einzusetzen, also dort die textilen Oberflächen, die ohnehin schon vorhanden sind, dann auch mit Sensorik auszustatten und dann die Lichtsteuerung beispielsweise über ein Display, also in Anführungszeichen Touch-Display, aber eben auf textiler Basis in der Armaturenverkleidung von der Autotür zu integrieren. Das wäre ein Ausblick, den man gehen kann, dass man dann dort Felder, die man auch haptisch gut fühlen kann, bedienen kann. Also viel wird ja da auch jetzt aktuell über das Lenkrad zum Beispiel gelöst, dass man dort Touch-Displays und Flächen vorsieht, aber dass man eben auch von diesen nicht immer so schön sich anfühlenden Oberflächen, harten Kunststoffoberflächen wegkommt und eher in diese schöne, weiche, textile Haptik wieder das Ganze überführt.
Geht es dabei gerade in diesem Bereich dann hauptsächlich um Komfort?
Ja, in dem Bereich, ja.
Das ist ja dann nur ein Anwendungsbereich. Schauen wir gleich rauf, welche Bereiche Sie da noch in Gedanken haben. Wie verändert sich denn dann die Interaktion, wenn Technik unsichtbar wird? Wenn Sie jetzt zum Beispiel in dem Automobilbereich, wird das dann noch intuitiver? Wird das ein noch weniger Nachdenken drüber? Nehme ich die Technik überhaupt nicht mehr wahr? Nehme ich das als Extension meiner selbst wahr? Oder was verändert sich dadurch?
Also Drucksensorik, beispielsweise in Autositzen, findet ja auch immer mehr Einklang. Also das Auto, der sitzt sich erst einmal, wenn ich aussteigen möchte, zurückschiebt, dass ich bequemer aussteigen kann. Und wenn ich dann eingestiegen bin wieder, dass dann der Sitz direkt merkt, dass ich mich gesetzt habe und dann automatisch auf die voreingestellte Position fährt, bei der ich mich wohlfühle beim Autofahren. Und sowas wäre dann auch beispielsweise denkbar eben für andere Segmente im Auto, für die Licht- und Tonsteuerung über Bereiche. Unsichtbar in dem Sinne, dass man natürlich auch immer noch sehen muss, wo ich das Ganze bedienen kann. Also denkbar sind dann eben auch vielleicht eher haptische Bereiche, wo man das auch gut fühlen kann. Also mit einer Druckmatrix zum Beispiel auf der textilen Oberfläche das Ganze versieht, dass man auch sehen kann, also fühlen kann, besser gesagt, an welcher Stelle dann die Komponenten, die man berühren muss, zum Einstellen der Technik bedienen kann. Und im Endeffekt intuitiver, leichter damit interagieren kann, auch sehe ich nicht, wie gesagt, einmal von dieser Oberfläche, von diesen harten Kunststoffoberflächen wegkommt oder auch sich lange durch das Menü auf dem Touchdisplay im Auto durchwühlen muss, sondern dass man dort vorgegebene Bereiche hat auf der textilen Oberfläche im Auto, die man dann eben mit nutzen kann für die Einstellung.
Die Soft Interfaces in der Anwendung. Jetzt waren wir beim Automobilbereich, Sie haben aber auch schon die Medizintechnik erwähnt, oder? Smart Home. Wo sehen Sie die Anwendung am ehesten?
Also aktuell eher im Bereich Medizintechnik. Also Smart Home, das wird, denke ich mal, auch kommen, aber da reden wir wahrscheinlich noch bei dem Durchbruch allgemein, jetzt nicht nur bei der Flüssigmetalltechnologie. In den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es aber auch, denke ich mal, immer mehr Einklang finden. Also deutlich näher sind wir hier erstmal in technischen Anwendungen im Medizinbereich. Beispielsweise möglich ist die Nutzung dieser Technologie auch für Schuheinlagen. Also da hatten wir auch interessante Gespräche, wo es darum geht, dass man das Gangbild, wenn man zum Orthopäden geht, Rückenschmerzen hat, ist das ja oft dann eine Fehlbelastung der Füße. Dann hat man diese Druckmatte, auf die man sich einmal draufstellt, dann das Standbild auswertet. Vielleicht hat man noch die Möglichkeit, dann 10 Schritte dort vor Ort gehen zu können, dass man da einen Blick drauf wirft, dann Fehlstellungen im Gang vorhanden sind. Und die Idee jetzt an der Schuheinlage wäre, dass man das für einen kürzeren Zeitraum, aber wenigstens so beispielsweise für 7 Tage dem Patienten mitgibt, um dann auch das Gangbild zu analysieren beim Spazierengehen, beim normalen Laufen, beim Joggengehen, um dann ein dedizierteres Bild daraus ableiten zu können und dann entweder eine Therapiemöglichkeit ableiten zu können oder die Schuheinlagen auf die jeweiligen Ansprüche anpassen zu können. Also weitere Anwendungen wären ansonsten, wo wir gerade auch arbeiten, in einem Projekt, das nennt sich New Life. Das geht um die Körpersignalüberwachung bei Frühgeborenen, die leider noch viel zu häufig am plötzlichen Kindstod versterben. Und das liegt dann daran, dass in der Nacht die Atmung aussetzt. Dementsprechend gibt es auch schon Systeme, die in der Nacht die Atmung überwachen können. Das sind aber meist noch sehr konventionelle und nicht unbedingt immer angenehme Möglichkeiten, also um eine Art Gummiband oder Silikonband um den Bauch oder die Brust zu legen, um die Atmung dort direkt zu messen oder Masken aufzusetzen auf dem Gesicht.
Hat man vielleicht schon mal gesehen.
Genau. Und da ist unser Ansatz, das Ganze auch direkt textil zu integrieren, einen Dehnungssensor im Bauchbereich aufzubauen, der direkt in die Babykleidung mit eingebracht wird, dann dort die Atemfrequenz überwacht und dann beispielsweise nach 5-sekündigem Ausbleiben dieses Signals dann einen Alarm auslöst, um dann die Eltern oder das medizinische Fachpersonal zur Hilfe zu rufen.
Sie haben auch die Laken erwähnt, das würde ich auch gerne noch mal mit reinbringen, weil das klang auch sehr spannend. Laken oder Bettzeug, korrigieren Sie mich, die Laken, beides.
Genau, also
beides
Auflagen auf Matratzen allgemein, genau. Wie man das auch im Detail dann umsetzt.
Das ist dann eine andere Frage, aber die Idee sozusagen, diese Laken als die Soft Interfaces, als ein Produkt davon zu entwickeln, die dann im Endeffekt auch die Möglichkeit haben, die Temperatur zu lesen. Was könnten die dann noch lesen? Also auch den Herzschlag und sowas?
Das wäre auch möglich natürlich. Also jetzt hier dediziert mit dem Flüssigmetall wäre einmal die Druckverteilung leicht zu messen auf dem Bett, ob diese eben gleichmäßig ist oder nicht. Aber mit Kombination zu anderen Sensoren lassen sich dann noch EKG-Messungen beispielsweise einbringen, um eben Herzfunktionen zu überwachen oder ein bisschen weg von dem Bettlaken vielleicht, aber da haben wir auch verschiedene andere Projekte, an denen wir arbeiten, beispielsweise mit der Charité zusammen. Ein Kollege, der hat eine Weste aufgebaut, die insgesamt mit 35 Elektroden ausgestattet ist und dann sehr angenehm auf dem Körper zu tragen ist, aber direkt einen Hautkontakt benötigt. Und aus diesen 35 Elektroden lassen sich dann 110 Körperparameter ableiten, wie beispielsweise die 8-Kanal-EKG, die Lungenfunktion, die Öffnungen, also durch Mikrofone, die integriert sind, die Öffnungen und Schließen der Herzklappen. Wassereinlagerungen können damit gemessen werden durch Impedanzspektroskopie, also und um ein Frühwarnsystem in diesem Bereich aufzubauen, um erstmal am Anfang ein Verständnis für alle Körperparameter zu sammeln, die gemessen werden können überhaupt und das Ganze dann zu reduzieren nach dem Verständnis der ganzen Signale auf ein Mindestmaß an Anzahl Elektroden, das Ganze zum Beispiel in ein T-Shirt am Ende des Tages zu integrieren, was dann bei Patienten, die zum Beispiel im Familienkreis schon Vorerkrankungen bekannt sind, das Ganze mitzugeben und dann halt auch Langzeit zu messen, um dann aus den Signalen und dem Pool an Informationen, die man schon vorab gesammelt hat, Frühwarnsystem ableiten zu können, welches dann auf mögliche Probleme in den nächsten 2 Wochen, 4 Wochen hindeutet. Das Ganze mit Hilfe von KI auch ausgewertet, dass man dann eben sagen kann, zu 90% hat dieses und dieses jene Signal bei anderen Patienten innerhalb der nächsten 4 Wochen zu dem und dem Krankheitsbild geführt.
Wo stehen Sie jetzt im Projekt?
Also das Projekt ist abgeschlossen seit Juni. Jetzt gerade sind wir dabei, die Ergebnisse zu präsentieren. Also haben das einmal auf diesen beiden Veranstaltungen beispielsweise gemacht. Im Oktober hatten wir zum Beispiel auf der TechBlick, das ist eine internationale Konferenz für dehnbare und gedruckte Elektronik, haben wir das Produkt vorgestellt und unsere Technologie genauso auf der E-Textiles-Konferenz in Rombourg. Haben wir dann die auch mit einem Konferenzbeitrag und einer Publikation dazu die Technologie und auch die Leuchte präsentiert, haben dankenswerterweise auch gutes Feedback erhalten und in verschiedenen Fachbeiträgen, zum Beispiel bei Heise Electronics wurde das Ganze einmal angesprochen oder in verschiedenen Designformaten aufgearbeitet und nutzen das jetzt auch, um die Technologie voranzutreiben, Folgeprojekte zu akquirieren. Also da sind wir auch schon im Gespräch mit 2, 3 Industriepartnern, die gerne unsere Technologie in ihren Produkten weiterentwickeln möchten. Und das Ziel kurzfristig ist entsprechend weitere Projekte zu finden, um auf dieser Technologie aufzubauen. Und mittelfristig das Ganze auch auf massentaugliche Produktion umsetzen zu können, um das Ganze dann entweder direkt in die Industrie zu transferieren mit einem Industriepartner oder, was jetzt auch nicht ganz ausgeschlossen ist, gegebenenfalls eine Startup-Ausgründung, um dann den Weg zu gehen.
Also hier der Aufruf für alle Interessenten, die das vielleicht hören. Wir haben ja auch eine gute Deep-Tech-Szene in Berlin, die vielleicht da Interesse hat. Wie realistisch ist das, dass wir solche Materialien bald im Alltag sehen, beziehungsweise wann? Sehen Sie das? Also wir sagen ja, wollen wir haben. Wann sehen wir das im Alltag?
Also ich denke, bei einem Zeithorizont von 5 Jahren müssten wir schon schauen. Also bis das Ganze wirklich dann in letzter Instanz gut umsetzbar ist. Und natürlich ein Punkt ist auch immer noch die Zulassung von den Produkten. Also wir können ja da immer viel erforschen, aber die Marktzulassung, das obliegt dann immer den Industriepartnern. Und je nachdem, in welchem Bereich wir gehen, da wäre zum Beispiel der Sportbereich wieder deutlich leichter einzunehmen, anstatt in medizinischen Anwendungen sind die Herausforderungen ja richtigerweise aber doch deutlich höher, sodass das dort auch durchaus, wenn die Technologie ausgereift ist, dort noch einmal 5 Jahre dauern kann, bis dann ein Produkt auf den Markt zugelassen wird.
Ja, solche Projekte dauern leider meist etwas länger, aber ich wünsche Ihnen da auf jeden Fall viel Erfolg mit und hoffe, dass Sie Anschlussprojekte finden. Herr Werft, vielen Dank für das Gespräch. Zu Gast in den Wissenswerten Lukas Werft vom Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, kurz IZM. Er leitet dort das Projekt Soft Interfaces, das gemeinsam mit dem Wind Design Lab und gefördert vom Fraunhofer Netzwerk Wissenschaft, Kunst und Design an fühlenden Materialien arbeitet, die Funktion und Ästhetik verschmelzen lassen und durchaus Potenzial im medizinischen Bereich haben. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.